Letzte Woche haben wir die erste Versuchung betrachtet und ich habe natürlich jetzt nicht vor, alles zu wiederholen, was wir letzte Woche gesehen haben, aber für die, die letzte Woche nicht da waren, inklusive die Kinder, es dreht sich hier um eine echte Geschichte, das ist kein Gleichnis, es dreht sich hier um etwas, das im Leben unseres Herrn Jesus passiert ist und es kommt hier jemanden vor, der in unserer Welt verleugnet wird, dass er überhaupt existiert. Und zwar, Vers 4, heißt er Teufel. Und wie wir auch später gelesen haben, der Herr Jesus nennt ihn in Vers 10 Satan. Das ist der Widersacher, der Feind Gottes, der Ursprung der Sünde. Luzifer, Satan, Teufel, Diabolos, er hat viele Namen. Er existiert. Er trägt keine rote Anzug mit Schwänzchen und Gabel-Dings, oder wie heißt das, Trident, diese Dings, die er herumtragen sollte. Hat keine Hörner. Er ist ein Engel und er ist echt. Die Bibel sagt, dass er sich versteckt oder verkleidet wie ein Engel des Lichts, stellt sich so dar. Aber er ist Finsternis. Er ist eigentlich Zerstörung. Jesus hat gesagt, er ist ein Mörder und ein Lügner. Und das, was wir heute auch sehen, da merken wir, wie zerstörerisch er ist und wie aktiv er ist. Und es ist uns ein Anliegen, mir ganz besonders auch, dass wir als Gemeinde immer wieder darauf bedacht sind, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. In einer geistlichen Auseinandersetzung stehen, dass unser Feind nicht die Menschen sind, die vielleicht sogar uns schlecht behandeln. Unser Feind ist sind diese geistlichen Mächte, ist der Satan selbst, sind die Dämonen selbst. Es sind diese Weltsysteme, die nach ihm eigentlich leben und handeln. Die Menschen sind aber nicht unsere Feinde. Die Menschen sind verloren in ihren Sünden und sie brauchen Jesus. Und Jesus hat Satan als sein Feind betrachtet und die Menschen als verlorene Schafe, die er retten wollte. Und deswegen ist Jesus gekommen, um die Menschen zu retten. Und Jesus konnte, als er am Kreuz war, sagen, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Das war sein Herz. Er war aber nicht so mit Satan natürlich. Satan weiß ganz genau, was er tut. Und er ist böse, er ist wirklich Sünde verkörpert. Und er kämpft gegen Jesus, er kämpft gegen Gott. Er ist verbittert, er ist stolz, er ist zerstörerisch, er ist gefährlich. Aber wir als Christen haben die Waffenrüstung Gottes, damit wir ihm widerstehen können. Jesus versteht auch, was das ist, von ihm versucht zu werden. Hebräer 4 sagt uns eindeutig, dass er versucht wurde, genau wie wir, aber ohne Sünde. Und wir lernen aus dieser Stelle auch, dass Jesus Christus, wahrer Gott, Kinder, das heißt, er war 100% Gott. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist Mensch geworden. Er hat sich dann als Mensch, auf Erden ist er gekommen, sage ich mal so. Und er hat sich dann eingrenzen lassen. Er entäußerte sich und er grenzte sich ein. Wie hat er sich jetzt hier eingegrenzt? Auch bei dieser Versuchungen hat Jesus seine Allmacht nicht genützt, um aus der Versuchung herauszukommen, um Satan zu entfliehen, sondern er verwendete das Gleiche, was du und ich haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hat er eigentlich das Wort Gottes verwendet, um Satan zu besiegen. Das steht dir zu, das steht mir auch zu. Und wir können auch im Kraft des Heiligen Geistes Satan und die Versuchungen dieser Welt widerstehen. Die erste Versuchung letzte Woche ging um die Schwächen unseres Herrn. Er war sehr schwach und hungrig. 40 Tage lang hat er gefastet. Und dann erscheint der Teufel. Dann erscheint der Teufel und sagt, hey Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag einfach zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Was ist jetzt so schlimm daran, dass man etwas essen soll? Er hat die Schwäche des Herrn genutzt, um ihn zu versuchen. Er war hungrig, er war schwach. Nur die Versuchung war, dass er eigentlich seine Kraft missbrauchen sollte und etwas gegen den Willen des Vaters tun sollte. Das ist Sünde. Alles, was nicht den Willen des Vaters ist, ist Sünde. Alles, was gegen Gott ist, ist Sünde. Jesus hat dann geantwortet mit einer Bibelstelle. Er sagte, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und diese Stelle lehrt uns, dass wir jeden Tag auf Gott vertrauen können. Merkt ihr, Satan wird uns immer wieder dazu versuchen, Gott anzuzweifeln. Gott ist nicht gut, du kannst dich auf ihn nicht verlassen, du musst Dinge in deine eigene Hand nehmen, du musst selbst handeln, du musst selbst einfach das bekommen und das irgendwie erzwingen, das du willst, weil wenn du das nicht gut Gott tust, dann wird Gott dich im Stich lassen. Stimmt aber nicht. Und diese Stelle, die Jesus damals zitierte, bezieht sich auf das Volk Israel in der Wüste. Mose lehrt sie und hat gesagt, wie Gott hat für euch gesorgt. Jeden Tag gab's Manna. Und Sonntag, also Samstag eigentlich, gab's kein Manna. Aber ihr habt euch auf das Wort, also die Verheißung Gottes verlassen, weil ihr dürftet nur so viel Manna einsammeln, wie für den einen Tag notwendig war. Und am nächsten Tag gab's wieder Manna. Weil das Wort Gottes ist zuverlässiger ist, als sogar viele Vorräte im Vorratskammer. Verlasst euch auf Gott, er ist vertrauenswürdig. Was er sagt, wird er tun. So, Satan hat ihm in seiner Schwäche angegriffen. Wer hier hat Schwächen? Okay, wer hat keine Schwächen? Maika, Moment, wir müssen reden. Ich kenne ein paar. Der Maika weiß das auch. Wir alle haben Schwächen. Wir haben Dinge, die uns wirklich nerven oder wo wir wirklich, da explodieren wir, wenn jemand etwas tut. Oder was weiß ich, vielleicht gibt etwas, dass wir können schwer Nein sagen, obwohl wir wissen, das ist eigentlich nicht richtig. Jeder hat seine eigenen Schwächen. Der Feind wird dich in diesem Bereich angreifen. Er wird dich dort angreifen. Lass dich nicht irgendwie von ihm verleiten und meinen, es ist okay, in deine Schwächen nachzugeben. Sei treu. Die zweite Versuchung ist aber sehr interessant, weil der Herr Jesus hat ihn mit dem Wort Gottes widerstanden. Und dann, was tut dieser Diabolos, dieser Verführer, dieser Verleumder, dieser Zerstörer? Der spielt überhaupt nicht fair. Und er hat ihm dort das erste Mal versucht, wo er schwach war. Und das zweite Mal aber hatte er ihn versucht, wo er stark ist. Habt ihr gewusst, dass unsere Stärken auch zur Versuchung führen könnten, wenn wir sie falsch einschätzen, wenn wir mit unseren Stärken falsch umgehen? Wie hat er das gemacht? Naja, wisst ihr, was ein Glaubenssprung ist? Vielleicht hört man das ab und zu. Mach einfach einen Glaubenssprung, vertraue dem Herrn und geh vorwärts. Das klingt irgendwie ganz schön. Da steht natürlich, Gott hat in seinem Wort, oder das wird behauptet, Gott hat in seinem Wort gesagt, er schaut auf dich, er bewahrt uns, er führt dich. So, hier ist etwas, das schaut gut aus, aber es hat mit Risiko zu tun. Mach einfach einen Glaubenssprung. Spring einfach ab. Und Gott wird dafür sorgen, dass alles gut sein wird. Ist das aber richtig? Steht es im Wort Gottes, dass er auf seine Kinder aufpasst und für sie sorgt? 100%. Wir alle können sagen, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das steht im Wort Gottes, nicht nur im Psalm 23, das steht überall drin. Also dann darf ich einfach überall einen Glaubenssprung machen, wusch. Da Gott für mich sorgt, als mein guter Hirte, mache ich, was ich will. Und er wird dafür sorgen, dass ich das kriege, was ich will, oder? Nein, da ist ein riesiger Fehler drin. Ein riesiger Fehler. Weil der Herr als Hirte soll uns führen. leiten. Dadurch haben wir keinen Mangel, indem wir ihn folgen, gehorchen. Wir aber wollen den Herrn oft nicht folgen, sondern wir wollen unseren Willen durchsetzen und missbrauchen sogar das Wort Gottes, um Gott zu erpressen. Oh, überleg dir das mal. Oh Gott, du hast in deinem Wort gesagt, mir wird nichts mangeln. Und jetzt musst du mir geben, was ich will. Und was will ich eigentlich? Naja, ich will endlich so und so viel Geld verdienen. Ich will endlich Respekt in der Arbeit bekommen. Ich habe mir das verdient. Ich will endlich die Gesundheit haben, wie ich es mir vorstelle. Gib mir, was ich will. Sonst bin ich böse auf dich. Wir wollen oft das, was unser Wünsche entspricht, und dann erpressen wir Gott und sagen, mach du das, wie ich will. Wie hat Satan das im Leben von unserem Herrn gemacht? Er hat das getan, indem er das Wort Gottes missbraucht hat, um damit zu versuchen, Jesus zur Sünde zu verleiten. Was hat er gesagt? Nach der ersten Versuchung, Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Damals gab es einen Tempel in Jerusalem. Heilige Stadt war natürlich auch die Stadt, wo David gewohnt hat, das ist Jerusalem. Und hier ist so ein Versuch, das wieder darzustellen, wie es damals ausgeschaut hat. Und wir vermuten, dass er ihn hier oben auf den Tempel gebracht hat. Jetzt natürlich die große Frage ist, was auf einmal wie sind die von der Wüste zum Tempel gekommen? War das jetzt eine Vision? Ist er dann tatsächlich dorthin gekommen? Hat ihn dorthin gebracht? Das wissen wir nicht. Das sagt die Stelle nicht. Es sagt einfach, dass er ihn dorthin gebracht hat und er war da oben und hätte runterspringen können. So, ich glaube, dass er da war. Genau wie das passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass andere Menschen die gesehen haben. Das war eine Versuchung. Satan ist natürlich auch ein Engel und lebt in einer anderen Dimension, als was wir leben. Können wir das nicht ganz erklären? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann nur sagen, dass in der Bibel steht, gibt es verschiedene Stellen, wo Menschen die Augen aufgemacht bekommen haben und auf einmal sehen sie die Engel, die überall sind. Und Paulus sagt sogar, dass die Engel uns betrachten. Und wir sehen sie aber nicht. Die sind da. Wir sind auch Zeugnisse vor den Engeln. So, in irgendeiner Dimension waren sie. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert hat, aber da waren sie. Hier ganz oben auf Zinne des Tempels. Dieser Gipfel, ganz hoch. Und was haben die dann, hat der Feind dann Jesus gesagt? Wenn du Gottes Sohn bist, oh, hier kommt es wieder. Genauso wieder wie das letzte Mal. Beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Du musst es beweisen. Kinder, habt ihr das vielleicht mal in der Schule gehabt? Zeig mir, dass du wirklich stark bist. Wenn du wirklich stark bist, dann schlag auf ihn ein. Nein, musst nichts beweisen, oder? Beweise nichts, tu das, was richtig ist. Wenn jemand sagt, beweis mir etwas, dann bist du irgendwie in deinem Stolz verletzt als Mensch und du willst sofort zeigen, ja, das stimmt ja nicht oder das stimmt ja doch. Das ist eine Versuchung. Jesus wurde hier mit dieser Art und Weise auch versucht. Der ist aber in dieser Versuchung nicht, hat die Versuchung nicht nachgegeben. So, Satan bringt ihn da hoch und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, stellt seine Sohnschaft in Frage. Der Herr Jesus war aber nicht beeindruckt, hat nichts gesagt. Und dann sagt er weiter, stürze dich hinab. Okay, das klingt irgendwie komisch, oder? Wenn du den Sohn Gottes bist, dann begehe Selbstmord. Würden wir vielleicht denken, okay, ne? Wieso konnte Satan aus dieser Befehl oder das, was er erwartet, eine Versuchung für Jesus machen? Weil normalerweise, wenn jemand dich jetzt, sage ich mal, zum Gipfel vom Stephansdom bringen würde und du stehst da hoch oben und der sagt, jetzt stürz dich einfach ab. Du würdest wahrscheinlich nicht dazu versucht sein, oder? Normalerweise nicht. Du würdest eigentlich sagen, na, lass mich runter von hier. Wieso ist es aber zu einer Versuchung geworden? Und hier ist das Diabolische, hier ist das Verführerische. Es wurde zu einer Versuchung, indem Satan das Wort Gottes missbraucht hat und versucht hat, dadurch Jesus zu einem Blödsinn zu erzwingen. Was hat Satan gesagt? Er hat gesagt, du sollst das machen, weil wenn du Gottes Sohn bist, Vers 6, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wer hat das letzte Mal gesagt? Jesus Christus selbst. Ja, aber Jesus, das kommt noch, aber einfach diese Aussage, es steht geschrieben. Und der Widersacher hier, Satan, verwendet die gleiche Maßnahmen, die Jesus verwendet hat. Jesus hat Satan besiegt, indem er sagte, es steht geschrieben, ich halte mich zum Wort Gottes und ich folge deine Anweisungen nicht nach, weil das Wort sagt was anders. Und dann kommt dieser Feind und sagt, ja, aber hier steht's auch geschrieben. Hier steht was geschrieben, hey, deine Stärke werde ich jetzt gegen dich verwenden. Bist du wirklich so, vertraust du dich wirklich auf das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes wirklich so wahr und so zuverlässig? Na, hey, schau, hier steht etwas. Und was hat er zitiert? Er hat Psalm 91 zitiert. Und hier steht dann eben in Vers 6, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Psalm 91. So, er sagt, es steht geschrieben. Wo steht das geschrieben? Wie gesagt, Psalm 91. Lesen wir das jetzt, ich habe es hier im PowerPoint, diese zwei Verse. Genau aus Psalm 91. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Hat Satan die Bibel grundsätzlich richtig zitiert? Grundsätzlich schon. Okay, so jetzt ist Jesus. Muss Jesus handeln, oder? Weil Satan hat seine Bibelstelle. Satan hat seine biblische Begründung, warum Jesus von diesem Tempel abspringen soll. Oder? Nein. Hier haben wir leider etwas, das sehr, sehr diabolisch, sehr verführerisch ist, das immer wieder in dieser Welt vorkommt. Und zwar, Satan missbraucht das Wort, um Menschen zur Sünde zu verleiten. Und er versucht das sogar mit unserem Herrn. Er missbraucht das Wort. Psalm 91 lehrt nicht, dass der Messias sich von einer Klippe abspringen soll. Oder dass er irgendwas Dummes tun soll. Was Psalm 91 uns lehrt, ist, dass ein Mensch, der im Vertrauen auf den Herrn und den Herrn treu folgt, er kann sich auf die Bewahrung des Herrn verlassen. Es sagt nicht, du sollst jetzt erwarten, dass Gott ein Wunder tut, indem du einen Blödsinn machst, weil er versprochen hat, er bewahrt dich vor allem. Liebe Geschwister, wir müssen hier kurz Pause machen, bevor wir weitergehen und die nächste Frage stellen, und zwar, wie hat Jesus das genau beantwortet? Wir müssen jetzt mal unsere eigene Welt betrachten. Kommen solche Dinge in unserer Welt vor, dass das Wort Gottes missbraucht wird von Feinde Gottes, um Menschen zur Sünde zu verleiten? Leider müssten wir sagen, immer wieder kommt das vor. Diese Art der Versuchung, wo das Wort verdreht wird, kommt sehr oft vor. Vielleicht hast du es mal sogar gehört, wenn Leute sagen, hey, Auge für Auge, Zahn für Zahn, ich bin berechtfertigt, jetzt wütend zu sein, Rache auszuüben. Die Bibel sagt, das ist ja eh okay. Stimmt das? Steht es in der Schrift Auge für Auge, Zahn für Zahn? Ja. Steht es, dass Rache und Hass und Vergeltung in Ordnung sind? Nein. Das Problem ist, das Wort wird hier falsch ausgelegt. Es wird falsch verwendet. Gott ist Liebe. Ich kann ein Beispiel erklären, eine Frau, die wir kannten. Gott ist Liebe. Stimmt das? Ja. Und wenn Gott Liebe ist und will, dass ich Menschen liebe, wie könnte es falsch sein, dass ich einen ungläubigen Freund heirate? Stimmt es, dass Gott Liebe ist? Ja. Preis dem Herrn. Stimmt es aber, dass es deswegen in Ordnung ist, einen ungläubigen Menschen als Ehemann zu heiraten? Nein. Warum? Weil die Bibel klar und deutlich sagt, dass wir als Christen nur im Herrn heiraten dürfen und sollen. Warum? Damit wir eine Einheit in der Familie und ein Nachkommen erzeugen können und erziehen können, die dem Herrn ehrt und folgt. Und das bringt uns eigentlich zu unser nächster Punkt. Das waren nur zwei kleine Beispiele. Ich habe nicht mal annähernd die vielen Sekten erwähnt, die das Wort Gottes missbrauchen. Wir nehmen die Mormonen, die sagen, ja, wir glauben die Bibel, und dann nehmen sie ein Buch Mormon dazu und verdrehen alles und nennen sich dabei mittlerweile auch Christen. Eine totale Frechheit, Verdrehung und Lüge. Oder wir nehmen die Zeugen Jehovas, die sagen, wir sind die wahren Zeugen des wahren Gottes, und sie nehmen ihre eigene Bibelübersetzung, verdrehen sogar Übersetzungen drin und geben falsche Übersetzungen und behaupten, die Wahrheit zu haben. Wo kommen solche Dinge her? Die kommen direkt vom Teufel her. Die kommen nicht von Gott her. Jesus Christus ist der einzige, die einzige Wahrheit, den einzigen Weg. So, was müssen wir tun? Wir müssen so handeln können wie unser Herr Jesus. Es reicht nicht, dass einfach irgendjemand mit irgendeiner Bibelstelle auftaucht und sagt, ciao, du kannst das machen, weil, hey, es steht, der wird dich bewahren, so spring ab. Nein, wir müssen mehr als bloß einzelne Bibeltexte in unserem Verstand haben. Es muss mehr sein als bloß, ja, ich habe jeden Tag die Bibel gelesen. Das freut mich und das sollen wir tun, jeden Tag Zeit im Wort Gottes verbringen. Aber das ist nicht genug. Abgehackt, Bibel gelesen, ich bin geistlich. Nein, du musst denken. Ich muss denken. Wir müssen biblisch denken. Denk nach, entwickle eine biblische Denkweise, damit du einzelne Bibelstellen richtig verstehen kannst. Das ist ganz normal. 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewahrt zu erweisen. Strebe danach, dass du ein treuer Diener Jesu Gottes bist. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. So, dieses Wort recht teilt bedeutet in unserer heutigen Aussprache, korrekt auslegt, richtig damit umgeht, versteht, wie man das zu verstehen hat. Jesus wurde versucht durch Satan, aber seine Waffe war immer noch das Wort Gottes, weil er das Wort Gottes gründlich verstanden hat. Und er wusste, warum das, was der Satan ihm sagt, nicht so stimmt. Er wusste, warum es nicht sein kann, dass du dich einfach von der Zinne des Tempels abstoßen darfst und meinst, Gott wird auf dich aufpassen. Er wusste, das geht nicht. Und er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament. Kinder, jetzt habe ich ein paar Bilder für euch. Vielleicht ist es ein bisschen viel geworden für die Kinder jetzt auf einmal. Viel reden und jetzt ein paar Bilder, eine Geschichte, womit ihr euch identifizieren könnt. Das Volk Israel wurde aus Ägypten durch Wunder befreit. Riesige, unglaubliche, wunderbare Wunder. So Frösche und verschiedene Dinge mit Wasser, das zu Blut geworden ist. Und boah, so diese Plagen waren unglaublich mächtig. Und dann hat Gott sie aus Ägypten befreit. Und um seine Anwesenheit zu zeigen, hat Gott auch sein Volk durch eine Wolkensäule geführt. Wer hier hat mal Wolken gesehen? Wer hier hat mal eine Wolke gehabt und du bist auf Reise gefahren, vielleicht von Österreich nach irgendein Land, suchen wir uns aus. Du fährst nach Prag Und als du den Weg nach Prag fahren wolltest, hast du gedacht, oh, lieber Vater, ich weiß nicht genau, wo ich da hinkomme, bitte schick mir eine Wolkensäule. Ich folge einfach die Säule nach. Was ist dir passiert? Maike schon wieder. Maike, ich muss mit dir reden. Nein, also ich glaube, keiner von uns hat jemals eine führende, leitende Wolkensäule gehabt. Das Volk Israel damals schon. Und in der Nacht gab es eine Feuersäule. Und diese Wolkensäule tagsüber und Feuersäule nachts über war ein klares Zeichen von Gott. Ich bin bei euch. Und immer wieder hat Gott für sein Volk gesorgt. Hier haben wir ein Bild. Was sammeln die Männer hier? Was glaubt ihr, ist diese weiße Sache, Kinder, auf dem Boden? Was glaubt ihr, ist das? Kirsten? Ja, wie heißt das? Wie haben sie diesen brotähnliche Substanz genannt? James? Manna, genau. Wie wir schon gesagt haben, das war jeden Tag dort. Und sie dürften nur so viel sammeln, wie man für einen Tag gebraucht hat. Ist auch ein tolles Beispiel, dass wir brauchen eigentlich die Gnade Gottes nur für einen Tag. Am nächsten Tag geht es dann weiter. Und es kannst nicht genug sammeln für eine Woche, weil dann würde es schlecht werden. So, das Volk war hungrig, Gott hat Manna gegeben. Sie haben gegessen. Dann sind sie weiter, jeden Tag, oder nicht unbedingt jeden Tag, aber jedes Mal, dass es wichtig war und richtig war, hat Gott sie dann weitergeführt. Und immer wieder kamen Probleme auf und Gott hat für sie gesorgt. Einmal kamen sie wohin, wo das Wasser, es gab Wasser, aber das Wasser konnte man nicht trinken. Und dann haben sie gemeckert und gejammert. Und Gott hat durch Mose eine Lösung gegeben, damit sie das Wasser trinken konnten. Er hat gesagt und gezeigt, ich werde für euch sorgen. Ich bin zuverlässig, vertraut auf mich. Dann kam es später wieder zu so einer Situation. Kein Wasser, nichts da. Das Volk ist sehr unglücklich. Das ist 2. Mose, Kapitel 17. Könnt ihr das aufschreiben, ihr müsst jetzt nicht unbedingt aufschlagen. Aber in 2. Mose 17, da haben wir diese Geschichte. Die Geschichte, die eigentlich woraus der Herr Jesus zitiert hat. Das Volk Israel hat kein Wasser und statt dem Herrn zu vertrauen, jammern sie. Und was tut Mose? Mose tritt vor dem Herrn im Gebet. Und Mose sagt, was soll ich für dieses Volk tun. Vers 4 sagt, da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Sie werden mich noch steinigen. Das Problem, das hier ist, ist, dass das Volk nicht nur gesagt haben, wir haben Durst, sondern sie haben gesagt, wenn Gott unter uns ist, wenn Gott wirklich da ist, Vers 7 erzählt uns das, da gab man dem Ort den Namen Massa, das ist jetzt nachhinein, wird das gesagt, und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels, oder die Versuchung, weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Okay? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Was haben wir hier? Was geht vor das Volk? Wolkensäule. Ist der Herr in unserer Mitte? Was hat der Herr getan mit Manna? An dem Tag auch? Haben sie Manna bekommen? Ja. Was fehlte nur an diesem Tag? Wasser. Und was sagt das Volk? Ist Gott in unserer Mitte? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Sie verlangten jetzt von Gott, dass er sofort handelt nach ihrem Wunsch, dass sie jetzt bekommen, was sie wollen, und zwar Wasser. Was hat Mose getan, nachdem er gebetet hat? Gott sagt, geh zu einem Felsen hin und nimm deinen Stab in der Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin, Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Mose geht hin, nimmt seinen Stab, schlägt den Felsen und da kommt Wasser heraus. Seht ihr den Unterschied da? Da kommt Wasser heraus und dann haben sie getrunken. Aber das hat Gott nicht gefallen. Das war sündhaft, wie das Volk dort gehandelt hat. Das Wort eben hier, Massa und Meriba, heißt Versuchung oder Streit. Sie haben mit Gott gestritten. Sie haben von ihm verlangt, dass er ein Wunder tut, damit sie Wasser kriegen, statt auf ihn zu vertrauen, dass er zur richtigen Zeit helfen wird. Sie haben ihm seine Hand erzwungen. Das ist eigentlich Unglauben. Das ist Zweifeln statt Vertrauen. Herr, jetzt. Ich will das haben, wie ich es jetzt haben will. So Jesus sagt, meine Waffe ist das Wort Gottes, aber meine Antwort ist, mein Vater muss mir nichts beweisen. Ich weiß, dass er bei mir ist. Das Volk Israel sagte, wenn Gott wirklich da ist, ist er wirklich da oder nicht? Zeig uns doch durch Wasser. Manna reicht nicht. Wolkensäule, Feuersäule, das reicht nicht. Wir wollen Wasser und zwar jetzt. Das ist eigentlich eine Frechheit. Glaubt ihr wirklich, dass Gott sein Volk verdürsten lassen würde in der Wildnis? Sicher nicht. Nur sie haben kein Vertrauen gehabt. Und er prüfte sein Volk und sein Volk hat die Prüfung nicht bestanden. Jesus sagt, ich vertraue ganz auf ihn, ohne spektakuläre Zeichen. Es gibt heute eine ganze Bewegung, die sich christlich nennt. Eine ganze riesige Bewegung, die behauptet, dass wenn das Neue Testament wirklich wahr ist, dann müssen alle Zeichen und alle Dinge, die im Neuen Testament zur Zeit der Aposteln, die ganze Wunder des Zungenreden und die Prophezeiungen, alle diese Dinge, sie müssen dann auch heute passieren, wenn das Wort Gottes wahr ist. Und sie fordern Gott dazu auf, dass er diese Dinge tut. Er tut es aber nicht. Und dann manipulieren sie Dinge, um irgendwie zu behaupten, dass er es doch tut. Diese Irrlehre ist eine Versuchung Gottes. Es ist nichts weniger, als was wir hier haben. Gott, wenn du wahr bist, dann musst du die gleiche Wunder heute tun, die du damals in der Gemeinde getan hast. Ich habe aber eine interessante Frage. Ich habe es nie ganz verstanden, warum diese Leute niemals von Gott Manna verlangt haben. Ich meine, ja, das war jetzt nicht die Gemeindezeit, aber wenn es so wirklich ist, dass Gott zu jeder Zeit die gleiche Wunder tun muss, warum haben die Apostel nicht Gott gesagt, hey, jetzt gib uns Manna, Vater, damit die Leute wirklich verstehen? Warum hat Jesus nicht Manna gegeben? Jesus stand da und sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht kein Manna, ihr braucht mich. Und das ist die Antwort auf die Frage, die diese charismatische Irrlehre, Irrichtung auch heute sagt. Was ihr braucht, sind keine Wunder. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist Manna. Jesus ist alles, was du brauchst. Das Wort Gottes ist alles, was du brauchst. Und diese Zeichen, die Gott damals gegeben hat, waren deswegen wichtig, weil sie eine Gründungszeit der Gemeinde waren. Und heute ist das Wort vollständig da. Es ist keine Gründungszeit mehr. Es ist nicht mehr notwendig. Der Heilige Geist ist da. Wir haben das Wort. Wir haben alles, was wir brauchen im Wort Gottes. Versuche Gott nicht, indem du sagst, ich muss auch diese Wunder sehen. Du brauchst kein Wunder, du brauchst nur Jesus und das Wort Gottes. Das ist, was wir alle brauchen. Die Standhaftigkeit unseres Herrn Jesus widerstand der Versuchung, indem er das Wort Gottes richtig ausgelegt hat, richtig verstanden hat. Nur weil jemand eine Bibelstelle zitiert und behauptet, dadurch Recht zu haben, das heißt schon lange gar nichts. prüfe mal, stimmt das eigentlich mit der gesamten Bibel überein? Stimmt das wirklich mit der Offenbarung Gottes überein? Und das ist unser letzter Punkt. Überleg dir, ob du Gott versuchst. Wir versuchen Gott, wenn. Wie könnten wir heute Gott versuchen? Niemand von uns wird, wie gesagt, jetzt versucht werden, uns von irgendeiner Klippe abzustürzen und zu erwarten, dass Gott uns bewahrt. Ich glaube, wir alle verstehen, das geht nicht. So, was wir dann eigentlich tun, wir versuchen Gott trotzdem, wenn wir etwas Ungerechtes tun, Gottes Wort nicht folgen und erwarten, dass Gott uns trotzdem segnet. Erwarten, dass Gott irgendwie unser Ungehorsam trotzdem segnen wird. Da versuchen wir auch Gott. Da sagen wir, Gott, ich muss nicht mein Teil tun, aber du musst dein Teil tun. Gott hat seinen Segen eigentlich mit seinem Wort verbunden. Wenn wir das Wort folgen, dann wird er auch uns leiten und führen. Das heißt nicht ein Leben ohne Probleme, aber ein Leben in seiner Gnade. Zweitens, wenn wir etwas Gerechtes nicht tun, wir wissen, wir sollten das tun, und tun es aber nicht und erwarten trotzdem Gottes Segen. Es gibt so viele Dinge, wie man das sagen könnte. Kann es sein, dass wir Gott versuchen, indem wir evangelistische Methoden anwenden, die gegen Gottes Wort sind, aber fleischlich gut ankommen und meinen, Gott muss es trotzdem segnen? Manipulierende Methoden? Ich glaube, das wird eines Tages eine traurige Zeit sein, wenn Leute erkennen, wie viele Menschen, die manipuliert wurden, nie wirklich gläubig geworden sind. Weißt du, es ist nicht Manipulation. Es ist Verkündigung des Wort Gottes und Wirken des Heiligen Geistes in einem Herzen. Das ist, was Evangelisation ist. Gib das Wort und verlass dich auf den Herrn. Oder Kindererziehung. Können wir die Erziehung unserer Kinder vernachlässigen oder als Eltern schlechte Vorbilder sein und erwarten, dass trotzdem alles so laufen wird, wie es soll? Gnade ist, was unsere Kinder brauchen. Aber wir Eltern, wir haben auch eine Verantwortung. Oder unsere Ehen. Können wir in unsere Ehen unsere Partnerschaft vernachlässigen und meinen, Gott wird trotzdem unsere Ehe segnen, alles wird schön sein, alles wird Gott gefallen. Wir werden die Früchte unserer Sünde erleben. Gott ist gnädig, aber Sünde hat Auswirkungen. Das Wort lehrt uns klar und deutlich. Oder vielleicht ein Bereich, das uns unangenehm ist. Wer von uns kann sagen, wir machen hier alles richtig, aber wie ist es mit Gesundheit? Können wir uns extrem schlecht ernähren, die es können, aber das nicht machen, also gar keine Bewegung haben, uns einfach ein ungesundes Lebensstil führen und meinen irgendwie, dass Gott uns trotzdem Gesundheit schenken wird? Unsere Entscheidungen haben Folgen. Oder Gemeindegesundheit. Können wir als Gemeinde wirklich glauben, dass diese Gemeinde oder irgendeine Gemeinde stark sein wird, wenn die einzelnen Mitglieder der Gemeinde ihr eigenen Wandel mit dem Herrn vernachlässigen und selbst nicht dem Herrn treu folgen? Die Antwort auf alle diese Dinge ist natürlich nein. Wir sollen Gott nicht versuchen. Wir sollen nicht versuchen, ihn zu erzwingen, zu tun, was wir wollen und selbst eigentlich ihm nicht folgen, nicht gehorchen. Die Gegenseite ist aber genauso klar und richtig. Kannst du dich auf Jesus verlassen? dass wenn du in deiner Ehe ihm folgst, dass er dir die Gnade geben wird, mit alles, was da vorkommt, richtig und ihm zur Ehre umzugehen. Und wenn zwei Menschen Jesus im Mittelpunkt haben und Jesus näher und näher hinkommen, dass die zueinander näher gebracht werden, kannst du dich darauf verlassen? Ja. Kannst du dich darauf verlassen, dass deine Kinder eine klare Botschaft hören werden, indem sie dich anschauen und dich zuhören und dein Leben beobachten und sie werden klar und deutlich mit der Realität und Wahrheit Jesu konfrontiert, damit sie das Vorrecht haben, das viele andere Kinder nicht haben, Jesus klar zu sehen und sich für ihn auch zu entscheiden und dass Gott auch dadurch wirken wird und in ihrem Herzen durch den Heiligen Geist sie anspricht? Die Antwort darauf ist ja. Das wird er tun. Und wenn wir das Wort Gottes folgen, wie der Herr Jesus, der Satan kann uns nichts antun. Jesus ist stärker. Er ist mächtiger. Er ist treu. Und wenn wir das Wort anwenden, wie unser Herr Jesus das angewendet hat, dann wird auch er uns überwinden lassen. Drittens, wenn wir das Wort Gottes missbrauchen, um eine Ausrede für unseren Willen zu finden. Wie wir schon früher erwähnt haben. Wir dürfen nicht blind sein. Das wäre ähnlich wie ein Mann, der sagt, ich werde jetzt eine Prostituierte heiraten, weil ich glaube, sie wird mir treu sein. Also, Moment. Überleg dir mal, was da los ist hier. Ist das jetzt, ist das wirklich, wie Gott wirkt? Das Mädchen, wenn sie eine Prostituierte ist, sie soll zum Glauben kommen, sie soll ihr Leben in Ordnung bringen, sie soll im Herrn wachsen, sie soll wirklich treu sein. Aber wenn sie jetzt Prostituierte ist und du sagst, ich werde sie jetzt einfach heiraten und alles wird gut sein, weil Gott wird uns segnen, das ist eine Versuchung Gottes. Zuerst mal schauen, ob das Herz in Ordnung ist, ob das Leben den Herrn gefällt, bevor man heiratet. Also es geht um heiraten, es dreht sich nicht um jetzt freundlich sein oder helfen oder beistehen. Es gibt so viele Beispiele, wenn wir jetzt sagen, das Wort missbrauchen und erwarten, dass Gott etwas segnet, das eigentlich seinen Willen widerspricht. Das bringt uns einfach zu unserem Fazit. Vertraue Gott und stell ihm kein Ultimatum. Stell ihm kein Ultimatum. Gott, jetzt machst du das. Ich schmeiß mich jetzt von dieser Zinne des Tempels ab. Und du wirst mich bewahren, weil du sagst, du wirst mich bewahren. Nein, so stimmt's nicht. Das ist nicht, was das Wort sagt. Wer Gott ein Ultimatum stellt, der zeigt dadurch, dass er die Güte Gottes anzweifelt. Dass er die Güte Gottes anzweifelt. Zweifle seine Güte nicht an. Stell kein Ultimatum. Geh Tag für Tag, folge sein Wort, gehorche ihm, liebe ihn. Du musst es umdrehen, liebe ihn, gehorche ihn und schau, wie der Herr dein Leben führt und segnet, ihm zur Ehre. Lerne biblisch zu denken und richtig mit dem Wort Gottes umzugehen. Nicht bloß einzelne Bibelverse miteinander unverbunden als Beweisstücke, ich glaube, Gott wird das und das tun. Na, was sagt das gesamte Wort aus über Gott? Ich kann jetzt keine Beweisstelle nehmen und dann gegen Gottes Wesen handeln. Ich kann nicht sagen, Auge für Auge, Zahn für Zahn, deswegen darf ich rachsüchtig sein. Gott ist nicht rachsüchtig und Gott sagt uns eindeutig in Römer 12, überwinde das, was böse ist, indem du das, was Gutes ist, dazugibst. Auge für Auge, Zahn für Zahn war einfach eine Gesetzeseingrenzung. Das heißt, wenn jemand die Auge des anderen ausgestochen hat, darfst du seinen Kopf nicht abhauen. Okay, das darfst du nicht so machen. Die Strafe muss eigentlich das Vergehen ähnlich sein und entsprechen. Vertraue auf Gott, er muss uns nichts weiteres beweisen, als das, was er uns in Christus bewiesen hat. Kinder, Jugendliche, ihr werdet immer wieder in der Schule, in den Nachrichten, in den Medien Dinge hören, wo das Wort Gottes, wo die Bibel zitiert wird. Pass auf. Pass auf. Nur weil irgendjemand eine Bibelstelle zitiert, heißt schon lange nicht, dass sie die Bibel richtig verwenden. Prüfe, was gesagt wird. Und wenn du nicht weißt, ob das so stimmt oder wenn es wirklich komisch klingt, frag deinen Eltern, ist das wirklich so? Oder wenn deine Eltern es nicht wissen, dann frag mich oder frag jemand anders, suche die Antworten, damit du nicht durch ein Missbrauch des Wort Gottes vom Weg Gottes abgebracht wirst. Amen.